Wir bleiben beim Johannesevangelium, wir bleiben bei dem Angesprochenen, wollen es aber anhand von 4 Zitaten aus den Abschiedsreden Jesu noch einmal aufgreifen und das Entscheidende auch für unser Leben heraushören. Diese wichtige Wahrheit über das Christentum. Ja. In der Pause bin ich gefragt worden, ja, also wie man das am besten erklären kann, wie kann man das machen, den Leuten zu sagen, was ist das Christentum eigentlich? Und es gibt einen Theologen in Deutschland, den Gerhard Lohfink, ein Professor für Neues Testament, der gesagt hat, das Christentum ist es ist die Erlösung der Religion. Was meint er damit? Religion ist nicht von vornherein schon unbedingt immer positiv und gut. Religion kann gut sein, kann den Menschen helfen, kann Trost sein, kann Hilfe sein, unterstützend sein, kann Sinn sein. So dass Religion den Menschen das Leben schwer macht. Religiöse Themen können benutzt werden von Menschen, die im Namen Gottes Macht ausüben über andere, die sich im Rahmen eines religiösen Systems über andere erheben. Und dann wird die Rede von Gott eigentlich etwas, was Menschen belastet, sie in die Enge führt und nicht wirklich zur Fülle des Lebens gelangen ist. Jesus ist gekommen, ich bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Er ist gekommen auch, um die Religion zu erlösen, damit wir in erlöster Weise an Gott glauben können, mit Gott in Beziehung treten können und erfahren, dass Gott uns wirklich Raum zum Leben gibt. Der Schöpfer sagt, ich will, dass du bist. Ich will, dass du lebst. Er spricht diese Welt ins Dasein. Das Gefährlichste ist es in Religion, wenn in falscher Weise von Gott gesprochen wird, wenn Gott zum Werkzeug, die Rede von Gott zum Werkzeug gemacht wird, um Menschen zu unterdrücken und zu beherrschen. Wir sind wieder basiert in der Geschichte. Das ist das Urproblem der Menschheit. So wird es auf den Punkt gebracht. Ich bin nochmal gefragt worden zum Problem Erbsünde, weil ich gesagt habe, der kommt nicht vor, der Begriff in der Bibel. Der ist tatsächlich erst später eingeführt worden in der Theologie. Die Bibel kennt nur eine Beschreibung der Urprobleme des Menschen. Was ist das Problem, an dem die Menschen und die Gesellschaft leiden? Das erste Problem, das wir meistens als Geschichte vom Sündenfall beschreiben, wobei der Begriff Sünde da gar nicht vorkommt im ersten Kapitel, im dritten Kapitel des Buches Genesis, beschreibt uns, dass die falsche Rede von Gott die Menschen von Gott entfremdet und wegtreibt. Die Schlange ist ein Bild dafür, die sagt, Gott neidet euch das Leben, er will gar nicht, dass ihr zur Fülle kommt, nehmt die Frucht vom Baum der Erkenntnis, ihr werdet sein wie Gott. Aus Angst vor Gott, aus Angst, dass Gott die Lebensfülle nicht schenken möchte, kommt die Entfremdung von Gott und die Menschen flüchten vor dem Ruf Gottes ins Gebüsche. Der Mensch versteckt sich und Gott sucht den Adam, du bist du. So wird das Urproblem der Menschheit hier dargestellt. Und Jesus kommt, um uns von diesem falschen Gottesbild zu befreien. Von diesem Gottesbild, das bedrohlich erscheint. Von diesem Gottesbild, wo manche den Eindruck haben, ja, ich muss Gott mein Leben opfern, Gott verlangt auch mir das und das, damit ich dann vielleicht vor ihm Gnade finde und vielleicht errettet werde, vielleicht in den Himmel komme. Manche sagen, habe ich so gehört, nicht so die Rede in keiner Zeit, hoffentlich kriege ich wenigstens nur ein kleines Platz auf dem Himmel. Ja, irgendwo ein Platz wird schon noch da sein für mich. Ja, so schlimm war ich auch wieder nicht. Also so wie wenn man sich also den Himmel verdienen müsste, dieses Leistungsdenken ist ja weit verbreitet. Auch unter Christen, obwohl genau dem die Botschaft und das Leben Jesu entgegensteht. Gott ist ganz anders. Er kommt, um die Religion zu erlösen und er kommt, um uns mit Gott zu versöhnen. Gott muss nicht mit uns versöhnt werden. Gott ist nicht sauer auf uns. Er hat diese Welt erschaffen. Er hat sie als Werdewelt erschaffen. Eine Werdewelt ist nicht perfekt. Eine perfekte Welt, die wäre steril. Könnte sich Leben nicht entfalten. Von Anfang an gab es Zeit, kommen und gehen. Und Gott hat den Menschen in diese Welt hineingestellt, nicht als perfektes Wesen, als Werdewesen. Als Werdewesen kann der Mensch Fehler machen. Als Werdemensch kann der Mensch auf die Nase fallen. Er kann sündigen. Gott wusste das. Er hat diese Welt erschaffen. Er ist verantwortlich für diese Welt. Er muss die Verantwortung tragen. Er muss auch die Verantwortung dafür tragen, dass er einen Menschen erschaffen hat, der sündigen kann. Er ist schuld. Keine Frage. Und Gott tritt dafür ein. Und die ersten vier Kapitel des Buches Genesis, ja, das ist die Geschichte vom Paradies, ja, das ist dann Kain und Abel, keiner schlägt den Abel, das ist die Geschichte von der Arche Noah und die Geschichte von Homo zu Babel, die werde ich jetzt nicht näher ausführen, als wir wieder eigene Einheit haben. Die verschiedenen Bereiche aufgelistet, wo der Mensch fehlen kann, in der Beziehung zu sich, zum Bruder, zur Gesellschaft und zu Gott. Überall kann der Mensch ein Mist bauen. Und jedes Mal schreitet Gott rettend ein, denn er will, dass die Schöpfung zum Ziel kommt. Gott ist der Retter von allem Anfang an, er war nie sauer auf die Menschen. Er liebt seine Schöpfung und genau das ist die Botschaft, die in höchster Weise uns durch Jesus Christus gebracht wird. Er zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Er zeigt uns, wie der Vater wirklich ist. Und das ist schon, indem er, der Gottes Sohn ist, von den religiösen Autoritäten, von der Tempelpriesterschaft als Gotteslästerer hingerichtet wird. Drastischer geht es nicht. Gott wird von den religiösen Eliten als Gotteslästerer bezeichnet. Ja, das ist das Thema. Und im ganzen Wirken Jesu bemerken wir, wie er diese falsche Religion, das falsche Gottesbild untergräbt und etwas ganz Neues zeigt. Vier Worte, vier Aspekte aus der Abschiedsrede, nicht mehr. Jesus stellt das ganze religiöse Konzept der meisten Religionen auf den Kopf. In vielen Religionen ist es so, dass erklärt wird, die Götter haben die Menschen erschaffen, damit die Menschen den Göttern dienen. Im babylonischen Mythos erschaffen die Götter die Menschen als Sklaven der Götter. Die Menschen müssen die Götter durch ihre Opfer ernähren. Sie sind Sklaven der Götter. Sie müssen den Göttern etwas bringen, damit die dann halt für gutes Wetter sorgen, für gute Ernte und so weiter. Aber es ist eine Geschäftssache. In der Bibel wird das vollkommen umgedreht und Jesus wird das in drastischer Weise zeigen. Am letzten Abend vor seinem Leiden steht Jesus vom Mahl auf, er legte sein Gewand ab und gürtete sich mit einem Leinentuch, dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Gottes Sohn, Gott ist in Jesus gegenwärtig, beugt sich vor den Menschen und wäscht ihnen die Füße. Die Fußwaschung war Sklavendienst damals in Israel. Nur Sklaven haben diesen Dienst an ihren Herren getan. Nicht einmal die Frauen waren verpflichtet, den Männern die Füße zu waschen. Das waren die Sklaven, die das getan haben. Papst Benedikt hat schon in seinem Buch Die Einführung in das Christentum den Begriff Gottesdienst erklärt, neu erklärt. Gottesdienst bedeutet nicht, dass wir Gott dienen. Gottesdienst bedeutet, dass Gott uns dient. Gott beugt sich für uns, er dient uns, damit wir zum Leben kommen. Vielfach versteht man Religion so als diese Systeme, wo wir erfahren, was wir tun müssen, um vor Gott Gnade zu finden. Wie viele Opfer zu bringen sind, welche Regeln einzuhalten sind. Und wenn wir es richtig machen, dann vielleicht werden wir von Gott beschenkt, vielleicht wird Gott uns segnen. Und dann kann es passieren, dass man so richtigen Stress kommt, ein Leistungsdenken. Ich kenne das selber auch. Viele von euch kennen, oder manche von euch kennen vielleicht einen Teil meiner Lebensgeschichte, eine Krankheitsgeschichte auch, schwere Krankheit in der Jugend. Und wenn dadurch ich im Glauben erzogen worden bin, dachte ich schon, dass Gott mich heilen kann. Aber solange geschah keine Heilung. Und dann war ich schon in Gebetskreisen dabei und ich war dann schon im Kloster. Und obwohl ich viel gebetet habe und andere für mich gebetet haben, Heilung ist nicht eingetreten. Und dann kam die Phase, wo ich gefragt habe, was mache ich falsch? Bete ich zu wenig? Bete ich nicht richtig? Was muss ich anders machen, damit mir Gott endlich das gibt, was ich ersehne? Das typische Leistungsdenken. Gott ist anders. Er bietet seine Gnade fort. Stellt euch vor, jetzt, wir sind hier in diesem Raum versammelt und ihr seid mitten in der Gegenwart Gottes. Wir können da nicht rausfallen. Und von meinem geistigen Auge sehe ich das so wie, es ist eine Kraft, die auf jeden von uns einströmt und die in jedem von uns sprudelt. Gott ist in uns, durch uns und über uns, sagt Paulus. Eine Kraft, die euch liebt und die will, die das Leben gelingt. Und Jesus beugt sich, er wäscht den Jüngern die Füße. Okay, warum Füße waschen? Nun, wenn man, das damals üblich war, barfuß oder mit Sandalen unterwegs war, die Füße werden dreckig. Leben in dieser Welt heißt, du wirst auch manchen Dreck mitnehmen. Das bringt das Leben mit sich. Du musst nicht perfekt sein. Du musst eben nicht nach bestimmten Reinheitskriterien vor Gott bestehen. Das geht gar nicht. Noch einmal, Gott hat diese Welt so geschaffen, in diesen Grenzen. Ein Psychologe und Arzt in Deutschland hat einmal geschrieben, dass im Grunde keiner unverletzt zur Welt kommt. Jeder trägt von Anfang an auch Verwundungen mit, das beginnt schon im Mutterleib. Denn der Stress, den die Mutter erleidet, das Negative, das sie erfährt, das wirkt sich auf die Biologie des Kindes aus. Also da ist schon was da, wenn du geboren bist, und er sagt, so niemand wird unbefleckt geboren. Gut, wir sagen die Mutter Gottes, ist ausgenommen, aber sonst, niemand wird unbefleckt geboren. Und aus diesen Wunden heraus, die auch durch Fremdbestimmung kommen, werden wir selber wieder Menschen auch, zu denen die andere verletzen. That's life. Gleichzeitig ist es auch aber so, dass das ein Gärungsprozess ist. Man lernt am meisten durch Fehler. Und das wäre ja auch so Sinn einer christlichen Gemeinschaft, dass wir einander die vergebende und erbarmende Liebe Gottes fortwährend weiterschenken. Ein Raum, in dem Menschen, die auch Fehler gemacht haben, sein dürfen. Man sagt, okay, das geht mir Jesus. Du darfst aufstehen, wir kleben dir keine Etikette auf, du darfst neu anfangen. Genauso wie Jesus das tut. Wir dürfen nicht damit rechnen, dass das Leben steril, perfekt, einfach unbefleckt ist. So ist das nicht. Aber Gott kommt, er wird dir dienen. Und ihr werdet sicherlich, ich nehme an, die meisten schon die Erfahrung gemacht haben, gerade durch das, was widerständig ist, was uns entgegenkommt, das wir nicht wollen, das ist das, was das Leben am meisten wandelt. Darum halte ich nicht sehr viel von Leistungsaskese, also so quasi, ich muss Gott beweisen, wie gut ich bin, vielleicht durch viel Fastenübungen und so weiter und Gebete und so, und je mehr ich zusammenbringe, desto, das ist so was wie Pastoralakrobatik, aber das braucht Gott ja nicht. Im Noviziat habe ich das geglaubt, also da war ich auch so ein bisschen angekränkelt von dieser Spur zur Literatur gelesen, so aus der Renaissancezeit, Mystik und so weiter, was die alles geopfert haben und gefastet haben, das will ich auch machen. Ja. Und das war Winter, um die Hauskapelle zu kommen, wo unsere Ordensgebete waren, musste ich eine Terrasse überqueren, die im Freien war, und geschneit und so weiter. Und dann wollte ich halt beweisen, wie fortgeschritten ich schon in der asketischen Leistungen bin, und bin barfuß durch den Schnee in die Kapelle gegangen, die mit alle sehen, dass ich barfuß gegangen bin. Sind denn natürlich die Spuren? Ja, das geht. Also auf und so. Und nachher bin ich mir recht weit vorgekommen. Wahrscheinlich zählt das vor Gott überhaupt nichts. Also, und auch diese ganzen Entwicklungen, die es gegeben hat, ja, dass man sich selbst geißelt und Bußgürtel und alles Melchplatz zu geben, das macht keinen zum Heiligen. Das macht dich maximal überheblich. Das, was wirklich einen Menschen wandelt, ist das, was einem begegnet, ohne dass man es gewollt hat. Das, was man nicht kontrollieren kann. Dort, wo du fällst oder wo dir etwas angetan wird, und damit musst du dann fertig werden. Und da wächst man dann. Und noch einmal, das gehört zum Leben dazu und Jesus weiß das. Jesus hatte nie Probleme mit den Sündern. Der hat sich zusammengesetzt mit den Zöllnern und den Dienern, der hat nicht gefragt, was die alles schon hinter sich haben, er hat nicht gefragt nach irgendwelchen Orientierungen. Nein, fraglos hat er alle Menschen angenommen. Probleme haben die bereitet, die geglaubt haben oder behauptet haben, sie seien die Gerechten, ja, die sich für sündlos gehalten haben. Und das waren auch die, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Nicht die Zöllner, nicht die Dirnen. Leben ist verbunden auch mit den Grenzen und mit den Lernerfahrungen. Wir sind in einer Werdewelt und Gott dient den Menschen. Und er möchte die Jünger dazu bringen, dass sie das genauso auch tun. Was ich als Herr und Meister getan habe, das sollt auch ihr einander tun. Eine Vision für unsere Gemeinden, das wird wirklich so werden. Ich habe es noch einmal, das ist einfach, vielleicht das sind so Traumen, die ihr vielleicht auch habt. Ja. Jeder kennt das schon, wahrscheinlich so dieses Gefühl, wenn man zu super frommen kommt, die so von vornherein schon so dieses Taxierende an sich haben, ist der eh, entspricht der eh, glaubt der eh richtig, ja, der ist richtig Glaubensbekenntnis und so. Und dann wird man schon ganz so eng zumute. Und das führt dazu, dass man sich manchmal bei Ungläubigen wohler fühlt. Ja. Also ich habe meine Freundin, eine Kollegin aus der Medizinerzeit, ich habe ja den ersten Abschnitt in Medizin absolviert und meine Kampfkumpanin bei den Prüfungen war eine deutsche, reflektierte Atheistin. Wir haben uns jetzt wiedergefunden vor einigen Jahren. Sie ordiniert jetzt in Wien, ist die Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für psychosomatische Medizin. Sie ist nach wie vor überzeugte Atheistin, aber wir können gut miteinander reden. Ich respektiere sie, sie respektiert mich, sie interessiert sich für meine Welt, ich mich für die ihre. Aber du merkst, ich merke es einfach, da brauche ich jetzt nicht aufpassen. Also, das ist ja nichts Falsches. Okay. Ich bin erlaubt, sie ist erlaubt, wie schön ist das. Und so sollte es unter uns auch sein, bitte. Ja. Wie viele Glaubenskämpfe, gerade in der Corona-Zeit, meine Güte, was da jetzt gelaufen ist. Ja. Was du denkst, so um Gottes Willen, ich muss so denken. Also. Nein, wir sind getauft auf Jesus Christus, bitte. Das müssen wir lernen. Und Jesus macht den Anfang. Er dient den Menschen und er legt zunächst sein Obergewand ab und umgürtet sich mit dem Leinen. Das Obergewand steht für Amt, für Status, für Ansehen. Ja. Du kennst du den Kleriker mit dem Blatt und so. Jesus braucht das nicht mehr. Er dient mit seiner Menschlichkeit. Und es ist aber auch für uns zu sein, erst dann, wenn wir es wagen, wirklich Mensch zu sein und uns nichts mehr Menschliches fremd ist, dann können wir mit voller Kraft dienen, mit dem, was wir wirklich sind. Weil dann wollen wir nicht mehr die Leute in irgendeine Spur bringen. Ja. Am Anfang meiner Zeit im Orden und auch der Seelsorge habe ich immer geglaubt, ich muss die Leute dazu bringen, dass sie eine bestimmte religiöse Norm erfüllen. Wir haben sogar so ein Raster gekriegt, so einen Plan, wo wir ausfüllen mussten, ob die Leute in den Gruppen schon drei Rosenkränze beten, ob es vor Gottes lesen, wenn die Messe geht, Beichten und so weiter, das mussten wir so immer kontrollieren. Entsprechen sie der Norm? Anstrengend. Ja. Wie wir die Leitung übernommen haben, die Schwester Margit und ich haben ja diese Raster abgeschafft. Menschen sind unterschiedlich ja, in dem, was sie brauchen, in dem, wie sie sich entfalten sollen vor Gott. Jesus legt das Obergewand ab, jeden Status, all diese Äußerlichkeiten. Er dient als Mensch mit seiner Menschlichkeit. Wir dürfen es wagen, Menschen zu werden. Das Uneigentliche abzulegen. Das ist das Schöne auch so in diesen Lebensprozessen, dass uns nach und nach auch genommen wird, was nicht wirklich zu uns dazugehört. Gut, zweites Wort. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Kapitel 14, Vers 2. Also ich bin schon froh, dass der Himmel nicht ein überdimensionierter Schlafsaal ist. Das habe ich kennengelernt am Anfang im Kloster. Damals waren so viele Berufungen, das Kloster war noch nicht adaptiert, es gab keine Einzelzimmer. Ich war in einem Schlafsaal mit 8 Mitbrüdern. Und also wünsche ich mir für den Himmel jetzt nicht so. Aber es war lustig, also wenn man in der Nacht aufguckt, einer hat im Schlaf Rosenkranz gebetet, und ein anderer hat immer die Fluchpsalmen gebetet. Ja. Die Rotte, die Gewalttäter, trachtet mir nach dem Leben. Spannende Geschichte. Gut. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagt Jesus. Und auch hier wird nochmal betont, vor Gott und in Gott hat wirklich jeder seinen Platz, wo er wirklich hingehört. Dort, wo er wirklich auch daheim ist. Für jeden gibt es diese Wohnung. Was mir auffällt dabei ist, dass dieses Haus mit vielen Wohnungen im Kontrast zum Schafstall steht, von dem im 10. Kapitel des Johannesevangeliums die Rede ist. Aus dem Kapitel kommt nämlich ja auch das Wort von der Fülle des Lebens. Ja. Und dieses Wort von der Lebensfülle ist auch ein Kontrastwort, denn das ganze Zitat im 10. Kapitel lautet ja eigentlich so: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. So lautet das ganze Zitat. Also, da gibt es einen Dieb, der kommt, nur um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Wer ist der Dieb? Interessante Geschichte. Also, es fängt ja damit an, dieser Teil, dass Jesus über den Schafstall spricht und sagt: Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. So, soweit klar. Das Interessante ist wieder, wenn man in der Bibel genau nachschaut, was denn Urtext steht. Da steht nämlich eigentlich gar nicht das Wort Stall, in dem die Schafe drinnen sind. Das griechische Wort für Stall lautet Satmos oder Sekos. Ja. Also das sind die einigen Begriffe, die Stall bedeuten. Hier steht aber Aule, so wie Aula, ja, das ist was Festliches. Ja. Und Aule ist derselbe Begriff, wie er für den Hof des hohen Priesters verwendet wird. Ja. Also die Schafe, von denen hier die Rede ist, sind die Menschen, die von den religiösen Autoritäten, von der Jerusalemer Tempelhierarchie gegängelt werden. Das ist der religiöse Stall, von dem hier die Rede ist. Und die Diebe sind die, die im Namen Gottes die Menschen für sich benutzen. Der Tempel in Jerusalem, das war ja ein Wirtschaftsfaktor schlechthin. Das war die wichtigste und größte Bank im Nahen Osten. Als die Römer im Jahr 70 den Tempel zerstört haben, den Tempelschatz geraubt haben, ist der Goldpreis, so heißt es in der Region, um die Hälfte gesunken, weil der Markt mit so viel Gold überschwemmt worden ist. Da wurde die Tempelsteuer eingezogen, die Opfer mussten bezahlt werden, darum gab es da Geldwechsler und Händler, also das war ein Wirtschaftsfaktor. Und diese Tempelpriesterschaft und diese Hierarchie, die haben den Menschen nicht gedient, sondern eben die ausgesorgt. Sie sind Diebe, nicht nur weil sie ihnen materiell etwas nehmen, sondern weil sie ihnen sogar den Zugang zu Gott versperrt haben. Darum ist Jesus so sauer, ja? Darum schmeißt er die Tische um und jagt die Händler raus. Und da spricht eben davon, dass er die Schafe aus diesem Stall herausruft, die da drinnen sind, eingesperrt. Er ruft sie heraus und das heißt, dass er sie mit Namen herausruft. Jeder Einzelne von uns, gut, wir wollen uns nicht so gerne mit Schafen verglichen sehen, es ist eine andere Zeit, andere Kultur, aber gemeint sind Menschen. Der gute Hirt, Jesus, Gott, kennt jeden von euch mit Namen. Er ruft euch heraus aus dieser Enge. Ihr dürft den Stall verlassen. Ihr müsst ja nicht drinnen bleiben. Ihr dürft heraus auf die Weide und euch nähren von dem, was euch wirklich Leben gibt. Es wird sogar noch drastischer, denn Jesus sagt, das ist die kleine Bibel, das ist nur sehr. Also, er ist der, der die Schafe hinausführt. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln den Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Er treibt sie hinaus. Er will nicht, dass sie in diesem Gefängnis bleiben. Das ist der schlimmste Missbrauch, den es gibt, wenn Gott missbraucht wird, der Name Gottes missbraucht wird, um Menschen zu gängeln und auszusaugen. Sünde gegen das zweite Gebot. So häufig kommt das vor. Aber Jesus will das nicht, er ruft alle mit Namen und sagt, die Schafe kennen seine Stimme. Es wird so sein, Ich habe es oft genug selbst auch erlebt, ja, dass mir etwas aufgetragen wird, mir jemand auch im Namen der Religion etwas sagt, was ich sein soll, sagen soll, und ich unterwerfe mich dem, spüre aber, ja, glücklich macht es mich nicht. Ja, es ist so, es wird in die Enge und es kommt in mir nichts zum Schwingen. Wenn dagegen der gute Hirte zu dir spricht, wenn Jesus zu dir spricht, erkennst du die Stimme. Weil du merkst, das ist doch genau die Sehnsucht in mir, die da angesprochen wird. Das bringt genau die Seiten, die Seelenseiten meines Lebens zum Schwingen. Deshalb folgen sie dem guten Hirten und führt sie heraus, damit sie zu ihrem eigentlichen Leben vor Gott finden. Noch einmal ein Gedanke, den ich schon im ersten Teil auch angesprochen habe, weil es so wichtig ist. Wer so zu seinem wahren Selbst gefunden hat, weil auch die Stimme des guten Hirten hört, der kann endlich in sich ruhen. Der hat Frieden im Herzen. Auch wenn er rundherum friedlosen Menschen begegnet, er lässt sich nicht mehr aus dem Gleichgewicht bringen. So wie ein Stehaufmantel. Es kann so rundherum was passiert, du bist gleich wieder in der Mitte. Und du wirst nicht mehr verunsichert durch die anderen. Wer sie noch nicht zu seiner wahren Identität gefunden hat, aber so einen ideologischen Mantel angezogen hat, äußerlich, der kann sehr ungemütlich werden, wenn seine Weltanschauung in Frage gestellt wird, ja, wenn seine Religion in Frage gestellt wird, dann fängt man an zu kämpfen. Weil man gerade im religiösen Bereich, anders als in der Naturwissenschaft, keinen Beweis hat. Glauben heißt, ich lasse mich im Vertrauen auf eine bestimmte Wahrheit ein. Und da hat dann Beweis, so wie in der Physik, natürlich ist nichts verloren. Und wenn ich mir meiner Sache aber nicht sicher bin, dann kann ich sehr ungemütlich werden, wenn einer mich in Frage stellt. Und da kommt dann die ganze Unduldsamkeit her in Glaubensstreitigkeiten. Ich habe ein Erlebnis in Erinnerung, eine negative Erinnerung. Vor Jahren, ich war schon Priester, noch nicht lang, und bin aus dem Urlaub nach Hause gefahren, war damals im Stift Meerenrauf Urlaub. Und sein Großraumwaggon und Kutte, also schwarz angezogen. Und bin dann ins Gespräch gekommen mit zwei jungen Damen, die haben sich auch als Theologinnen geoutet. Es muss um 95 gewesen sein, 96 war das Krisenjahr in Österreich, die Ruhrgeschichte und so. Auf jeden Fall sind wir sehr rasch ins Gespräch gekommen, sie waren auch Theologinnen. Und bald haben wir gemerkt, dass wir sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Ich war damals noch sehr konservativ und traditionell geprägt, ja, sowohl ist auch Recht und Gesetz, da darf nichts dran gerüttelt werden und so weiter. Und die beiden waren eher liberal. Boah, jetzt sind die Fetzen geflogen. Ja. Wir sind immer lauter geworden im Gespräch. Jeder hat seinen Standpunkt verteidigt mit immer mehr Unruhe und bald waren wir die Einzigen, die man gehört hat im Großraumwaggon. Ja. Also es muss peinlich gewesen sein, wir, die eigentlich ein gutes Zeugnis fürs Christentum ablegen sollen, haben da gestritten auf Mord und Brand. Aber das kommt daher, wenn man etwas vertritt, dessen man sich selber noch gar nicht wirklich sicher ist. Ja. Wenn du zu deiner Identität gefunden hast, dann kannst du in Ruhe antworten oder du lässt es ganz einfach bleiben, du lässt es stehen, du kannst den anderen respektieren, aber du musst nicht mehr Kriege führen, um die Religion zu verteidigen. Menschen, die zur Fülle des Lebens gefunden haben, sind Menschen, die Ruhe in sich tragen und den Frieden und den eben auch weitergeben können. Es fließt dann weiter, es steckt noch ein. Lasst euch von Jesus zu diesem Ruhepunkt hinführen. Und sagt, so ist, gebe ich aus dieser Quelle heraus und bin erfüllt und es fließt über. Machen kann man es nicht, nochmal keine Methode mehr, aber man kann es sich schenken lassen. Und man darf in die Richtung schauen, man darf es ersehnen. Es ist erlaubt, so zu denken. Es ist erlaubt, in diese Richtung zu schauen. Und wer noch im Stall ist und sieht, die Stalltür, sie ist nur unklar, der wird rausgehen oder nicht. Man darf. Jesus wartet darauf, dass man rausgeht. Er wartet darauf, dass man in die Freiheit geht. Und er ruft die Menschen. Gut, drittes Wort. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Leben trägt immer auch Verheißungen in sich. Leben vermehrt Leben, aus Leben kann Leben hervorkommen. Und das ist eigentlich das, was die Jünger bringen dürfen, was das Leben bringen darf, es darf fruchtbar werden. Und so wie es die Psychologen auch sagen, zu einer Säule des Wohlbefindens gehört die Erfahrung, dass man tatsächlich in seinem Leben etwas bewirken kann, dass da etwas Gutes hervorgeht. Aber, und das ist mir so wichtig geworden, Jesus spricht hier nicht von Werken, die man tun soll. Wir sind nicht gerufen, Werke für Gott zu tun. Jesus spricht von Fruchtbarkeit. Und die Frucht ist ein Geheimnis der Liebe. Wenn Leben und Leben zusammenkommen, dann kann eine Frucht daraus hervorgehen. Eine Maschine, ein Werk, das kann ich alleine zu Wege bringen. Ja, da ziehe ich mich zurück in die Werkstatt, entwerfe was, habe ich gern gemachtes Buch. Ja, Maschine konstruiert, jede Menge. Die meisten sind nichts geworden. Habe ich nur ein Papier konstruiert, Kaugummiautomaten und alles Mögliche. Ich wollte eigentlich auch natürlich, wie es so viele, ein Perpetuum mobile erzeugen. Geplant habe ich schon, also ein Papier hat es funktioniert, in Wirklichkeit hat es nicht funktioniert. Das kann man alleine für sich machen im Kämmerlein. Aber eine Frucht kann man nicht allein für sich im Kämmerlein hervorbringen. Und die Früchte, von denen Jesus spricht, das sind die Früchte, die aus der Verbindung mit Gott hervorkommen. Die Verbindung mit ihm, die letztlich die Verbindung mit Gott ist. Ein Werk, je nachdem, wie gute Qualität ist, kann man schnell auf die Füße stellen. Früchte brauchen normalerweise Zeit. Das sind Prozesse des Lebens, dass etwas wird. Und deshalb, die eigentliche Aufgabe der Jünger ist es nicht so sehr, Projekte zu entwickeln und hier ein Werk und dort ein Werk, das gibt es genug. Und es ist oft furchtbar anstrengend, das alles am Leben zu erhalten. Sondern zu schauen, wo sind die Prozesse des Lebens, die Gott möglich macht. Und sich dort einbringen und vor allem, so wie das möglich ist und das kann, sich von Gottes Liebe beschenken zu lassen. Noch einmal, das heißt vor allem, du darfst daran glauben, dass Gott dich unzerstörbar liebt, darfst dir von niemandem anderen etwas anderes einreden. Du bist geliebt. Und unsere Liebe zu Gott ist Resonanzantwort, dass wir es in Dankbarkeit annehmen. Und aus dieser positiven Lebenshaltung erfolgt durch eine Kraft, die uns hilft, dass wir uns positiv engagieren können, auch in die Pfarrereien, in die Gebetsgruppe, in die Beziehungen, egal wo immer wir sind. Und dann kann Frucht werden. Und der Unterschied zwischen Werk und Frucht ist, Werke, die tragen die Vergänglichkeit in sich. Also ein Haus des Baus muss immer renovieren, der Stephansdom in Wien ist immer Baustelle. Schönbrunn bei uns, das Schloss muss immer wieder leicht gestrichen werden und so. Der Schlossgarten dagegen, die Bäume werden von jedem Frühling von alleine grün. Da ist die Kraft des Lebens drin. Frucht trägt Leben, die Kraft des Lebens in sich. Und jetzt ein wichtiger Gedanke. Jesus sagt nur, dass man in ihm bleiben soll, dann wird die Frucht hervorkommen. Und ein wichtiges Wort, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er der Vater, damit sie mehr Frucht bringt. Warum ist es wichtig? Wir müssen uns nicht selber reinigen. Wir müssen uns nicht selber perfekt machen. Das ist Chefsache. Er reinigt unser Leben. Unser Augenmerk soll nur darauf gerichtet sein, dass unser Leben Frucht bringt. In einfachster Weise. Jeden Tag kann man solche Akte setzen, die letztlich sein Samenkorn der Liebe in die Welt setzen. Da kassieren, im Supermarkt ein Lächeln schenken. Dort irgendwo ein gutes Wort sagen. Das müssen keine großartigen Dinge sein. Die kleinen Schritte der Liebe, die man investiert ins Leben, sie werden sich fortpflanzen. Es wird etwas Gutes daraus vorkommen. Oft sind die Motive noch ungereinigt. Ja, man tut Gutes, aber irgendwo rechnen immer noch. Ja, ich möchte dafür auch gelobt werden und so. Und, ja, macht nichts. Wenn man erst anfängt, etwas zu tun, wenn alle Motive rein sind, dann wird man nie was tun. Ist ja wurscht, tu das, was du als richtig erkannt hast, tu das Gute. Der Vater reinigt dein Leben, macht ihr. Noch einmal, im Gedanken habe ich vorhin schon angesprochen, unser Leben wird nicht durch das gewandelt, wo wir an uns herum operieren, sondern durch das, was uns begegnet. Und das ist auch so ein schöner Prozess. Mittlerweile kann ich mitreden, weil ich jetzt schon bald 62 Jahre alt bin, also doch schon ein Alter erreicht habe, von dem ich nie geglaubt habe, dass ich es erreichen werde, weil ich mit 17 so schwer krank war. Da war 30 Jahre so mein Ziel, ich wollte unbedingt 30 werden. Ja. Ich bin erst doppelt so alt. Aber es macht mir Freude. Ja. Hätte ich fast gesagt, es macht mir Spaß, alt zu werden. Ja, aber irgendwie stimmt es auch. Ja. Wieso? Dass ich das erleben kann. Ja. Ich hatte schon Rückenprobleme, ist wieder gelöst, Gott sei Dank, die Haare sind weiß geworden und so. Und ja, das Alter, ich darf das erleben. Fast hätte ich es nicht geschafft. Hätte ich die einzige Anti-Aging-Kur bestanden, die einen jung erhält, nämlich jung sterben, dann wirst du nicht alt. Ja. Das Anti-Aging, das funktioniert. Aber die Erfahrung dann, wenn man tatsächlich älter wird, durch das Leben geht, ist, dass man abgekrampft wird. So nach und nach wird entlarvt, was nur äußerlich dir angezogen worden ist, was dir nur auferlegt worden ist. Und du spürst, das gehört gar nicht wirklich zu meinem Leben. Und je älter man ist, desto mehr traut man sich das auch eingestehen. Und traut man sich es auch anderen zu sagen. Ja. Also ich traue mich heute meine Lebensgeschichte ganz anders erzählen, als noch vor 30 Jahren. Ja. Das habe ich eine furchtbar fromme Geschichte daraus machen müssen. Ja. Muss ich nicht mehr machen. Ja. Ich kann die Dinge anders anschauen. Du kommst viel mehr zu dir, wenn du abgeräumt wirst. Ich meine, das haben wir schon gesagt im Kloster auch. Ein wesentlicher Aspekt des geistlichen Lebens ist, dass man abgeräumt wird wie ein Christbaum zu drei König. Das heißt, alles Glitzerwerk, alles, was draufgehängt wird, das muss einfach abgenommen werden. Aber kann einmal am Anfang schmerzhaft sein, wenn man so manches festhält und man glaubt, man braucht es unbedingt, um was darzustellen und man geniert sich, wann das genommen wird. Aber welche Befreiung, wenn man es losgelassen hat. Welche Befreiung, wenn man kein Theater mehr spielen muss, ja. Sondern wenn man sich erlaubt, so zu sein auch vor den anderen, wie man ist. Ja. Und das ist etwas, was der Vater schenkt. Der Vater führt dich diesen Weg, lass dich Dinge erleben, die dir plötzlich klar machen, dass man vorher Gott noch so wichtig war eigentlich. Es ist Nebensache, ich kann es loslassen. Der Vater reinigt uns und macht uns auf diese Weise immer mehr zu, wie es auf Lateinisch heißt, zu einem alter Christus. Er hat einmal Alter auch wieder drin. Lateinisch Alter heißt anders, zu einem anderen Christus, also zu einem zweiten Christus. Es ist nichts, wo wir etwas hinzufügen müssen zu unserem Leben, sondern wir müssen nur dazu freigelegt werden. Die Heiligen, das sind die freigelegten Menschen. Es ist schon da. Ja, das einzigartige Abbild Gottes, das du bist, ist schon da. Es ist vielleicht manches rübergelegt worden, das darf weggeräumt werden. Das, was überbleibt, dafür wird sich keiner schämen müssen. Das hat schon die Mystikerin Adrienne von Speyer gesagt, im Himmel wird sich jeder sehen lassen können. Nicht, weil er etwas aus sich gemacht hat, ja, sondern weil er endlich das sein kann, wozu er immer schon geschaffen war. Und es ist auch wagt, das zu sein. Aber wir müssen nicht warten auf unser Sterben und auf das ewige Leben. Wir können jetzt schon anfangen. Ja? Und wir können einander helfen, jetzt schon. Ja? Das. Und ich denke mir schon, wenn so viele momentan weggehen von der Kirche, ja, warum gehen die weg? Weil sie das Christentum nicht als Erlösung der Religion erlebt haben. Wir kennen die frohe Botschaft nicht. Und viele von uns haben sie auch erst im Laufe der Zeit immer mehr kennengelernt, was da an Kraft drinsteckt. Ja? An Lebensraum, der ihnen gegeben wird. So viele kennen das nicht. Das macht nachdenklich, ich meine, ich verstehe es natürlich, wenn manche sagen, der Abschied vom Christentum war für mich eine Befreiung. Ja, der Abschied von dem Kulturchristentum, von dem, was ihnen überschlüpft worden ist, vom Evangelium braucht man sich nicht verabschieden, denn das ist wirklich Leben. Letzter Punkt, war eigentlich der erste Punkt auf dem Wunschzettel. Heiliger Geist. Ohne den geht gar nichts, ja. Denn wir alle leben aus diesem Geist. Er ist der Quellgrund unseres Daseins. Und im Grunde geht es ja nur darum, dass diese Quelle in uns fließen kann. Jesus sagt, es wird in uns zu einer lebendigen Quelle, zu einem lebendigen Wasser, das in die Ewigkeit fließt. Es wird in uns wirken. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus ein Wort im Rahmen der Abschiedsrede. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Es ist gut, dass ich fortgehe, sagt Jesus. Ich sage, hey, Moment mal, Jesus, die Jünger vor 2000 Jahren haben es so viel besser gehabt. Ja. Die konnten immer, wenn sie Fragen gehabt haben, zu dir kommen, konnten sagen, Jesus, bitte schau, was soll ich machen, ja, wenn der Kranke ist, da ist einer, der braucht Heilung, Jesus, mach was, tu was und so. Wäre doch super. Ne? Stellt sich vor, jeden Sonntag oder Jesus Sprechstunde der Pfarre und so, ihr könnt kommen, da Krankheiten, Fragen, Sorgen, Leiden. Er ist natürlich Gottes Sohn, er weiß alles, kann alles und Sache ist Christ. Und Jesus sagt, nein, es ist gut, dass ich fortgehe. Der Maria Magdalena sagt, er halte mich nicht fest am Auferstehungsmorgen. Ja. Ich bin noch nicht zu einem Vater hinaufgegangen. Halte mich nicht fest in dieser Gestalt. Warum muss Jesus fortgehen? Jesus steht den Jüngern gegenüber. Er gibt ihnen von außen Botschaften, er berührt sie von außen, Jünger horchen auf ihn, er geht ihnen voraus. Das ist gut so, so fängt der Weg an, auch für uns alle. Aber Jesus möchte mehr. Er möchte der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern sein. Von vielen, die dann genauso im Vater sind, wie er ist. Dann ist er nicht einmal, dann ist nicht einmal er dazwischen, obwohl er der einzige Mittler zum Vater ist. Er vermittelt uns so zum Vater, dass er selber nicht mehr notwendig ist. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater liebt euch, sagt er. Auch in der gleichen Rede. So unmittelbar vor Gott steht er dann. Das ist das, was Jesus euch schenkt. Und das ist die Gabe des Heiligen Geistes, dass er uns ganz und gar durchdrängt und durchdringt. Wer wirklich vom Heiligen Geist erfüllt wird, wird von dieser Freude erfüllt, die schon der Hochzeitswein zu Kana auch bereitet. Ja, da schließt sich der Kreis wieder, am Anfang der Wein, der was den Körper durchdringt, der Geist durchdringt die ganze Seele. Durchdrungen vom Geist kommen wir zu einer Wahrnehmung, dass wir wirklich diese geliebten Gotteskinder sind, und dieser Wahrnehmung. Denn ich habe es selber oft und oft gehört und oft gepredigt drüber. Aber ich habe es nicht wahrgenommen. Wahrnehmung ist etwas anderes. Wahrnehmung ist, es ist nicht mehr ein Glaubenssatz, nicht mehr ein Dogma, das man halt übernommen hat und das man eh glaubt und so, sondern du checkst es jetzt. Ja. Es ist wie wenn der Knopf aufgeht und du merkst jeden Augenblick, ja, ich bin ja in ihm. Also es ist etwas, es strömt in dich ein, es ist in dir, es kommt diese tiefe Freude und trotzdem löst du dich nicht auf. Genauso wie in der Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, eine Einheit und trotzdem unterschieden. Mann und Frau, die eins werden, ein Fleisch, ein Wesen, lösen sich nicht ineinander auf. Ja. Sie bleiben unterschieden, sind doch eine Einheit. Der Geist Gottes, der dich durchdringt, bleibt trotzdem ein Du und trotzdem ganz eins mit dir. Du bist dann ganz und gar Sohn oder Tochter Gottes geworden. Allerdings immer noch auch mit den menschlichen Grenzen. Darum, Vorsicht, führe uns nicht in Versuchung, beten wir auch. Es gibt nämlich eine Versuchung, die auch aus dieser Gottesnähe kommt. Der Geist Gottes ist in mir. Mein Wort, meine Ideen, meine Emotionen sind Gottes Worte. Der Geist Gottes hat mir gesagt, du sollst ins Kloster gehen. Der Geist Gottes hat mir gesagt, eine Gebetsgruppe so und so, das hat so geschehen. Da ist wieder der Missbrauch. Der Geist Gottes führt dich auch in eine Demut hinein. Er schaltet die Vernunft nicht aus. Du musst immer noch deine Vernunft gebrauchen, den das wirklich, das Geist Gottes schaltet uns eben nicht aus, indem er einen zu starken Mann macht, der jetzt sagt, ich hab's und ich befehle, sondern er führt uns immer mehr in diese unmittelbare Gottesgegenwart zur Quelle des Vaters, die uns demütig werden lässt, die dem anderen Raum gibt, die wirklich auch das Leben fördert. Dieses Wort Jesu, ich und der Vater sind eins, das soll letztlich auch für uns Wahrheit werden. Wir, er im Vater, der Vater in ihm, wir in Jesus und wir in ihm zugleich auch im Vater. Die völlige Durchdringung. In der Ostkirche spricht man deshalb von der Vergöttlichung des Menschen als Ziel des geistlichen Lebens. Wir werden nicht zu Göttern, sondern vergöttlicht im Sinn, dass wir ganz hineingenommen werden in das Leben Gottes und jetzt so auch wie Gott, wie Jesus handeln können. Das braucht die Welt, braucht unsere Zeit so ganz dringend. Sie braucht keine religiösen Superhelden, sie braucht nicht diejenigen, die im Namen der Religion Menschen terrorisieren und Menschen in die Enge führen. Das gab es und gibt es zu Genüge. Es braucht Menschen. Die brauchen dann gar nicht einmal die Religion Dogmen im Mund führen. Sie müssen nur und dürfen ihre Menschlichkeit einsetzen, damit Menschen auch ermutigt werden, ihr Menschsein vor Gott zu entdecken und zu leben. Ich fasse zusammen noch einmal. Leben in Fülle heißt, dass man angeschlossen lebt an die Quelle des Daseins, der Heilige Geist, der in jedem von uns gegenwärtig ist. Diese Quelle wird freigesetzt, jeder Pfropfen wird weggenommen, durchdringt dich von innen und macht dich Jesus ähnlich. Er befreit uns von allen falschen Vorstellungen, die Religion mit sich gebracht hat. Das ist das Weinwunder von Kana, damit wird das Thema eröffnet. Und dann ist der Weg freigemacht für die positiven Emotionen, für die große Festfreude. Er befreit uns aus falschen, nur menschlichen Traditionen, wo wir einander festlegen und zwingen, Spuren einzuhalten, die gar nicht von Gott her kommen, nicht sein müssen. Die Heilung des Sohnes von königlichen Beamten. Er heilt uns der Angst, sich selbst eigenverantwortlich einzubringen. Er ermutigt dich, dein Leben zu wagen, auch wenn du Fehler machen kannst. Das ist die Heilung des Lahmen am Teich von Bethesda. Und er stiftet wahre Gemeinschaft, indem er sich uns als Nahrung gibt und uns so wandelt, dass wir auch einander Nahrung werden, das Zentrum. Er überwindet die Angst vor dem Tod und den Chaosmächten dieser Welt sind. Wir werden lernen, über das Wasser zu gehen, auch jetzt in dieser Zeit. Die Chaosmächte, die da sind, sie können unser wahres Leben nicht vernichten. Und er befähigt uns zur eigenen Einsicht. Jeder von euch kann etwas einbringen, auch Erfahrungen mit Gott, die einzigartig sind. Eigene Einsicht, eigene Gedanken. Der Blindgeborene, der wird durch den Teich Schiloach geheilt. Das Wort Gottes heilt seine Sicht und er sieht Dinge, die andere nicht sehen können. Jeder von euch kann etwas von Gott bezeugen, was nur jeweils dem Einzelnen möglich ist, weil es in einem eben dir gerade geschenkt wurde. Wir beschenken einander. Ja, und wir wissen, das endgültige Ziel, die Auferweckung des Lazarus, das biologische Ende ist nicht das Ende des Lebens. Wir dürfen einander letztlich auch loslassen in die bleibende Welt Gottes, wo wir alle mal endgültig das große Hochzeitsfest feiern dürfen, die Einheit der Menschen mit Gott, etwas, das schon vorausgespiegelt wird in der Hochzeit zu Kana. Ja, Impulse, mehr sind es nicht. Keine Methode, einige Gedanken, Leben in Fülle, das überfließen soll. Es ist ein Wunder, wenn es geschieht, lasst es euch schenken, lasst es euch von niemandem wegnehmen, von niemandem madig machen. Jesus erlaubt es euch. Er erlaubt euch, aus dem Stall zu gehen, er erlaubt euch, selber zu denken und vor allem möchte euch befähigen, dass das Leben Frucht bringt und dass ihr alle einen Heiligenschein bekommt. Eben, wirklich, ja. Also, natürlich, ihr wisst schon, ich meine es nicht zu diesen goldenen Reifen, die kann man in Italien kaufen übrigens, habe ich schon gesehen. Ja, in so einem Wallfahrtsort hat es gegeben, so also Neon-Heiligenscheine, die leuchten dann auch. Ich meine, in erster Linie für Statuen gedacht, aber vielleicht ist es auch. Ja, ist nicht gemeint. Für mich, schon seit vielen Jahren, habe ich eine Definition von Heiligenschein gefunden. Ja. Heiligenschein ist das Leuchten auf den Gesichtern derer, denen ich begegne. Die fangen an zum Strahlen, weil sie bemerken, von dir geht Segen aus. Diesen Heiligenschein wünsche ich euch, jeden Einzelnen, den wünsche ich euch in der Pfarrgemeinde, also großen Heiligenschein über der Kirche in Leitz. Ja. Also das wäre schon ganz was. Hat einen Ruf in ganz Österreich, Leitz. Sehr lebendige Gemeinde, muss man auch dazu sagen. Wir haben von Leitz immer gehört, ja. Gutes. Also möge es weitergehen. Ja. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt schließen. Wir haben jetzt dann noch eine Zeit Lobpreis bis 6 Uhr. Und ja, danke für euer Kommen und euer Aufmerksamkeit.